NDR Info. Echo des Tages.
Und dazu begrüßt ihr heute Abend Holger Beckmann. Am Abend vor dem zweiten Advent, wo man ja sagt, das sei die stille Zeit im Jahr, ist aber wohl doch nicht ganz so. Und was das angeht, da kommt man heute nicht dran vorbei, über Donald Trump zu sprechen. Der hat nämlich telefoniert, kommt vor, könnte man sagen, aber Trump hat mit Taiwan telefoniert. Und dass ein ranghoher US-Politiker oder gar ein designierter Präsident in den USA das macht, das hat es seit Jahrzehnten nicht gegeben. Also dazu gibt's viel Lärm von allen Seiten und gleich mehr in diesem Echo des Tages hier auf WDR 5 und NDR Info. Wir müssen über die syrische Stadt Aleppo berichten, denn dort haben Regierungstruppen von Bashar al-Assad weitere Stadtgebiete eingenommen. In Nahost, in den Palästinensergebieten, ist Bundesentwicklungshilfeminister Müller unterwegs. Es geht natürlich auch um Unterstützung für die seit Jahrzehnten von Krieg und Auseinandersetzung gebeutelte Region. Der Islamist im Bundesamt für den Verfassungsschutz. Das war ja eine der Nachrichten aus dieser Woche. Wir greifen das noch einmal auf in unserem Kommentar. Außerdem hier Informationen zu den Reformplänen des Deutschen Olympischen Sportbundes beim Spitzensport. Und klar, der Sport und die Wettbewerbe am heutigen Samstag will sagen, die Fußball-Bundesliga. Also, Donald Trump zunächst mal wieder. Noch ist er ja nicht wirklich Präsident der Vereinigten Staaten von Amerika, aber er wird's werden im Januar. Und manche behaupten ja, die Zeit bis dahin, die könne er mit Üben verbringen, wie man sich als US-Präsident zu benehmen hat. Ob Trump das selbst auch so sieht, das weiß man nicht. Heute allerdings hat es viel Aufregung gegeben um ein Telefonat, das Trump gestern schon mit der Präsidentin von Taiwan geführt hat. Und das galt bisher in den USA als absolutes No-Go, weil es den Staat Taiwan ja eigentlich gar nicht gibt. Jedenfalls nicht aus chinesischer Sicht. Und darauf hatten die USA bisher immer Rücksicht genommen.
Donald Trump tut so, als sei der Anruf keine große Sache. Er twitterte, die taiwanesische Präsidentin habe ihn angerufen, um ihm zum Sieg zu gratulieren. Die USA verkauften Taiwan Waffen im Wert von mehreren Milliarden Dollar und er dürfe keinen Glückwunschanruf entgegennehmen. Mit dem Anruf hat Trump allerdings gegen die jahrzehntealte Ein-China-Politik verstoßen, die von den Vorgängerregierungen eingehalten wurde. Offiziell erkennen die USA nur die Volksrepublik China an, haben nur mit ihr diplomatische Beziehungen. Gleichzeitig unterstützen sie die abtrünnige Provinz Taiwan, um ihre Unabhängigkeit zu bewahren. Es ist nicht bekannt, dass seit 1979 ein US-Präsident mit einem taiwanesischen Präsidenten telefoniert hat. Die Reaktionen fielen unterschiedlich aus. Der demokratische Senator Chris Murphy warnte vor ernsthaften Konsequenzen. Trumps Anruf sei ein erheblicher außenpolitischer Wandel ohne Plan, so entstünden Kriege. Der frühere Asienberater von Präsident Bush sagte, man dürfe das Telefongespräch nicht überinterpretieren. Trump habe die diplomatische Geschichte von USA und China nicht durchdrungen. Donald Trump hatte schon mit mehreren Telefongesprächen mit ausländischen Führern bei Experten für Kopfschütteln gesorgt. Offensichtlich lässt er sich bei den Anrufen nicht vom Außenministerium beraten, das eigentlich auch dem gewählten Präsidenten dafür zur Verfügung steht.
Jan Bösche war das aus Washington. Und wie man es schon ahnt, die Reaktion auf das Telefonat von der chinesischen Seite, die ließ nicht lange auf sich warten. Dazu jetzt aus Peking Axel Dorloff.
Kleines Telefonat, große Wirkung. Für China ist der direkte Kontakt des künftigen US-Präsidenten Trump mit der taiwanesischen Präsidentin Tsai Ing-wen ein Tabubruch. Die Beschwerde aus Peking kam deshalb auch prompt und in aller Schärfe. Die Volksrepublik habe die USA dazu aufgefordert, das Ein-China-Prinzip nicht in Frage zu stellen, schrieb der Sprecher des chinesischen Außenministeriums Guang Shuang auf der Internetseite des Ministeriums. Es gebe nur ein China und Taiwan sei ein untrennbarer Teil davon. Das Ein-China-Prinzip sei die politische Basis für die chinesisch-amerikanischen Beziehungen. Die USA müssten deshalb die Taiwan-Frage vorsichtig und mit Sorgfalt behandeln. Das Parteiblatt Volkszeitung zitiert außerdem eine Reaktion des chinesischen Außenministers Wang Yi. Danach sei das Telefonat ein klarer Verstoß von taiwanesischer Seite. Der internationale Konsens, den es zur Ein-China-Politik gibt, werde dadurch aber nicht in Frage gestellt. Die Reaktionen der chinesischen Regierung sind als Warnung gedacht. Und sie machen eins klar: Jeder, der offizielle Beziehungen mit Taiwan pflegt, riskiert den diplomatischen Bruch mit China. Für Peking geht es dabei um das wichtigste Prinzip: die Einheit der Volksrepublik. China betrachtet Taiwan als abtrünnige Provinz und nicht als souveränen Staat. Chinas Führung wird von nun an mit deutlich mehr Misstrauen auf den künftigen US-Präsidenten Donald Trump blicken.
Informationen waren das aus Peking von Axel Dorloff. Man fragt sich ja, was eigentlich noch von der syrischen Stadt Aleppo steht. Wer dort überhaupt noch lebt, überlebt hat nach all diesen monatelangen, unendlich gewaltsamen, kriegerischen Attacken. Und es ist nicht vorbei. Immer noch nicht, offenbar. Jetzt sind es die Truppen von Syriens Präsident Bashar al-Assad, die wieder die Oberhand gewinnen wollen in Aleppo. Und offensichtlich, sie sind auf dem Weg.
Kampfjets, Artillerie, Mörsergranaten. Das syrische Staatsfernsehen zeigt immer wieder, was Machthaber Bashar al-Assad aufbietet, um die Rebellen in Ost-Aleppo in die Knie zu zwingen. Für Assad läuft es weiterhin gut in der einstigen Wirtschaftsmetropole. Beobachter schätzen, dass er nun wieder etwa 60% des Ostteils unter seiner Kontrolle hat. Denn in der vergangenen Nacht konnten Assad-treue Kräfte das Viertel Tariq al-Bab zurückerobern, nach heftigen Kämpfen. Das meldete die für gewöhnlich gut unterrichtete syrische Beobachtungsstelle für Menschenrechte. Sie hat zwar ihren Sitz in Großbritannien, stützt sich aber auf Angaben von Aktivisten vor Ort. Dass die Aufständischen vor rund einer Woche einen so großen Teil von Ost-Aleppo verloren und dass sie nun ein weiteres Stück aufgeben mussten, das hat Beobachter überrascht. Staffan de Mistura, der UN-Sondergesandte für Syrien, heute in Rom.
What we have seen in Aleppo has been a reduction of the resistance.
In Aleppo haben wir eine Reduzierung des Widerstands im Ostteil erlebt, vielleicht als Folge von irgendwelchen informellen Verhandlungen, die das Niveau der Gefechte senkten. Das wird nicht lange so bleiben. Ich fürchte, dass es eine entsetzliche Schlacht geben könnte, die an Weihnachten oder Neujahr enden würde. Ich hoffe, dass das nicht passiert, dass es irgendeine Formel geben wird.
I hope the battle will not take place, that there will be some type of formula.
Eine Übereinkunft also, dass die Rebellen aufgeben und abziehen, ohne dass es zu dieser finalen Schlacht um Ost-Aleppo kommt. Doch ihre Enklave verteidigen die Aufständischen weiter mit aller Macht oder zumindest so gut sie können. Einer ihrer Kommandeure erklärte heute, alle bewaffneten Gruppen in der Stadt seien sich einig, man werde auf keinen Fall aufgeben und abziehen. Die Rebellen hätten nichts dagegen, dass Korridore eingerichtet würden, die die Zivilisten dann nutzen könnten, um den Osten zu verlassen. Aber für die Kämpfer selbst komme das nicht in Frage. Die Umstände, unter denen die Menschen im belagerten Osten leben müssen, sind katastrophal schlecht. Es gibt praktisch nichts mehr zu essen und zu trinken. Während der vergangenen Tage sind mehrere 10.000 Menschen vor den Gefechten in Ost-Aleppo geflohen. Einige in den Westen der Stadt, den die Regierung kontrolliert, andere in einen Bezirk, den Kurden halten, wieder andere in Viertel, die noch in Rebellenhand sind. Nicht nur in Aleppo, auch andernorts in Syrien kann Machthaber Assad immer wieder Erfolge erringen. So streckten die Aufständischen in zwei Vororten von Damaskus in den vergangenen Tagen die Waffen und zogen ab, zusammen mit ihren Familien.
Carsten Kühntop berichtete. Und vom zertrümmerten Aleppo und seinen Menschen nun nur ein paar hundert Kilometer weiter nach Süden in die palästinensischen Gebiete des Nahen Ostens. Nämlich dort ist zurzeit der Bundesentwicklungshilfeminister unterwegs. Und das ist ja auch eine Region, in der jahrzehntelang Krieg und Gewalt beinahe zum Alltag geworden sind. Und einen Frieden zwischen Israel und Palästinensern, den gibt es immer noch nicht. Aber die Hoffnung, die bleibt doch und vielleicht gerade sogar in diesen Tagen.
Wenn es doch bloß immer so friedlich wäre in den palästinensischen Gebieten und Israel. In der Katharinenkirche in Bethlehem singt die Sopranistin Anna-Maria Kaufmann das Weihnachtslied »Süßer die Glocken nie klingen« für eine Fernsehaufzeichnung, gemeinsam mit einem Orchester, das zum Teil aus palästinensischen Flüchtlingen besteht. Entwicklungsminister Müller hört andächtig zu. Sein Weihnachtswunsch für das Krisengebiet?
Dass die Religionen und die Religionsführer stärker aufeinander zugehen und dieses Zeichen der Versöhnung und des Friedens senden an die Politik und an die Menschen. Ich glaube, das könnte in stärkerem Maße ein Signal sein für den Friedensprozess.
Das ist die neue Idee des Ministers. Religion soll künftig generell in der Entwicklungsarbeit eine größere Rolle spielen. Ein Beispiel, bei dem das schon ganz gut geklappt hat, der Wasserverbrauch in Jordanien. Der war früher bedenklich hoch. Man ging also auf die Imame zu und überzeugte sie. Die riefen anschließend in ihren Predigten dazu auf, dass die Menschen weniger Wasser verbrauchen sollten. Ein Erfolg. Nun wird an einer umfassenderen Strategie gearbeitet, wie man Religion gezielt in der Entwicklungsarbeit einsetzen kann. Claudia Warning, Vorstand bei Brot für die Welt, dem Entwicklungswerk der evangelischen Kirchen, ist prinzipiell dafür. Aber
man darf es nicht einfach reduzieren und sagen, naja, Kirchen sind Entwicklungsakteure, also fördern wir mal Kirchen. Nicht jede Kirche hat, sagen wir mal, ähnliche oder gleiche Entwicklungsansätze. Das muss man unterscheiden können, das muss man bewerten können. Und man muss, ich sag mal, darüber hinaus wissen, wie Ökumene funktioniert, die Zusammenarbeit verschiedener Konfessionen. Da ist noch nicht wirklich viel vorhanden.
Warningstipp: mehr Schulungen und die Kompetenzen der Kirchen mit einbeziehen. Zurück nach Israel und in die palästinensischen Gebiete. Ein religiöser Führer, der versucht, auch auf die Radikaleren zuzugehen, ist Pater Nikodemos. Er ist Benediktinermönch in der Dormitius-Abtei in Jerusalem. Pater Nikodemos setzt auf Dialog. Er will auch mit den radikal-religiösen Jugendlichen sprechen, die das Kloster Tabqa 2015 in Brand gesteckt haben.
Da habe ich jetzt mit dem Justizministerium Israel tatsächlich ein Gespräch. Und wir schauen mal, und das war auch mein Wunsch, dass die Täter nicht einfach weggesperrt werden, also gerade sind jetzt wirklich Jugendliche, wo noch Jugendstrafrecht gilt, sondern eine Begegnung mit uns Mönchen, dass sie einfach mal von Angesicht zu Angesicht sehen, wen sie da angreifen, dass sie sehen, wir sind Menschen.
Dialog, geduldig miteinander sprechen, um den anderen werben, das ist auch in Gerd Müllers Sinn. Es ist ein schöner Weihnachtswunsch des Ministers, dass Israelis und Palästinenser das tun. Aber ob er auch erfüllt wird, so wie die Lage im Moment steht, eher nicht. In anderen Gebieten scheint der Ansatz, mehr Religion in die Entwicklungsarbeit zu stecken, vielversprechender.
Ein Bericht von Kilian Pfeffer. Das war dann doch ein Schreck in der vergangenen Woche, als die Sache vom Bundesamt für den Verfassungsschutz ans Licht kam, dass dort nämlich im April dieses Jahres ein 51-jähriger Mann als Quereinsteiger eingestellt worden war, um die islamistische Szene zu observieren. Allerdings hat es sich bei dem Mann offenbar selbst um einen Islamisten gehandelt, ein Feind also in den eigenen Reihen, wenn man so will. Zumindest aber war ja seine Enttarnung dann doch gelungen. Und trotzdem steht sie im Raum, die Frage nach den Konsequenzen, die daraus zu ziehen sind. Der Kommentar dazu jetzt von Paul Elmar Jürris.
Ein Maulwurf in einem Geheimdienst ist der GAU der größte anzunehmende Unfall. Als während dieser Woche öffentlich wurde, dass es einem Islamisten gelungen war, sich beim Bundesamt für Verfassungsschutz einzuschleichen, war die Aufregung groß. Doch sie legte sich erstaunlich schnell. Das lag zum einen daran, dass der islamistische Maulwurf offenkundig keinen allzu großen Schaden angerichtet hatte. Erst im April war er Mitarbeiter des Verfassungsschutzes geworden und jetzt sitzt er bereits in Untersuchungshaft. Im Wesentlichen wurde er zum Observationsmitarbeiter ausgebildet und erst seit kurzer Zeit war er operativ auf der Straße. Viel wusste er also nicht und konnte mithin auch nicht viel verraten. Hinzu kam, und das war bedeutender, der Verfassungsschutz selbst enttarnte den Maulwurf und bei seiner Anwerbung waren offensichtlich keine Fehler gemacht worden. Nicht nur er selbst war überprüft, sondern auch seine Familie, Freunde, Nachbarn und ehemalige Kollegen waren befragt worden. Nirgendwo hat es einen Hinweis gegeben, dass er zum Islam konvertiert war und sich als Gotteskrieger begriff, als er zum Verfassungsschutz kam. Und schließlich konnte der zuständige Innenminister darauf verweisen, dass seit Jahren in seinem Haus der Vorschlag für eine Verschärfung der Überprüfungsregeln ruhe. Doch der Bundestag hatte sich noch nicht damit befasst. In der heutigen Zeit muss auch das digitale Leben eines Bewerbers routinemäßig überprüft werden. Das war bei dem Maulwurf nicht geschehen, weil es auch nicht gesetzlich erlaubt war. Und hier zeigt sich die Schwäche der deutschen Sicherheitsbehörden. Sie werden von den Parlamentariern, die sie beaufsichtigen müssen, nicht wirklich ernst genommen. Wichtiger als die Statements vor laufenden Kameras ist das beharrliche Nachfragen hinter verschlossenen Türen. Doch in der Wirklichkeit ist es genau umgekehrt. Wir brauchen zu unserem Schutz im Geheimen operierende Sicherheitsbehörden. Doch was sie da tun, bedarf umgekehrt der strikten gerichtlichen und vor allen Dingen parlamentarischen Kontrolle. Doch die funktioniert nicht auf dem offenen Markt. Nicht hämische Kritik hilft weiter, sondern das ständige Messen der Dienste an den Maßstäben des Rechtsstaates. Damit eignen sich die Kontrollgremien nicht für politische Selbstdarsteller. Gefragt ist kritische Substanz, nicht Schaumschlägerei. Und genau daran fehlt es.
Paul Elmer Jürris kommentierte. Und bei all dem ist ja klar, die Sorge vor Terror, vor der Gefahr durch islamischen Fundamentalismus, vor zu vielen Flüchtlingen möglicherweise auch, diese Sorge ist ein Grund dafür, weshalb viele Menschen mit den Populisten sympathisieren. Man weiß, das ist ein weltweites Phänomen. Morgen allerdings wird sich herausstellen, wie konkret es im Moment wieder für Europa wird. Und zwar in Österreich. Da finden dann nämlich im dritten Anlauf die Präsidentenwahlen statt. Die Protagonisten sind bekannt, der Rechtspopulist Norbert Hofer und der Ex-Grüne Alexander Van der Bellen. Ebenso bekannt ist der extrem knappe Ausgang der misslungenen Wahl vom Mai. Österreich jedenfalls ist extrem gespalten. Aus Wien Informationen von Ralf Borchert.
Welche Außenwirkung hätte ein Wahlsieg Norbert Hofers? Erhebliche Wirkung, sagt Heinz Gärtner vom Institut für internationale Politik in Wien.
Wenn man die Jahre von Heinz Fischer, unseren vorhergehenden Präsidenten, anschaut, so hat Österreich natürlich sehr, sehr großes Ansehen international genossen, mit Berücksichtigung seiner Kleinheit natürlich. Und wenn Hofer Präsident jetzt wird, wird sich das natürlich auswirken, wie man Österreich im Ausland sieht und wie man es auch behandelt. Und das wird sich vor allem bei Einladungen, bei der Besuchsdiplomatie zeigen.
Rechnet der Politikwissenschaftler also mit Gesprächsverweigerung, gar mit Sanktionen? Die hatte die Europäische Union im Jahr 2000 verhängt, als ÖVP-Kanzler Wolfgang Schüssel mit der damals von Jörg Haider geprägten FPÖ eine Regierungskoalition einging. Nein, Sanktionen werde es nicht mehr geben, so Gärtner, aber symbolische Gesten.
Es wird nicht zu Besuchsverweigerungen kommen, aber zu Aufschüben. Nicht jeder Staat wird das Hofer jetzt gleich empfangen oder nicht jeder Staatsoberhaupt wird also auch gleich nach Österreich kommen. Und das wird schon eine gewisse Phase der Isolation Österreichs also mit sich bringen.
Eine Isolation mit konkreten Folgen, auch in der EU, ergänzt Gärtner.
Natürlich wird es dazu kommen, dass die Staaten der Europäischen Union bestimmte gemeinsame Politiken mit Österreich also nicht mehr vornehmen werden.
Umgekehrt rechnet der Wiener Politikwissenschaftler mit einem nationalistischen Gegeneffekt in Österreich.
Wenn man sagt, naja, die internationale Gemeinschaft, die EU ächtet uns, wir werden uns erst recht zusammenschließen. Also es kann sogar also einen sehr nationalistischen Effekt haben.
Auch wenn Außenpolitik in erster Linie von der Regierung gemacht wird, derzeit von Kanzler Christian Kern, SPÖ, und Außenminister Sebastian Kurz, ÖVP, ein Bundespräsident kann Gewichte verschieben und Stimmungen erzeugen, meint Gärtner.
Wenn ein Bundespräsident sehr EU-kritisch ist, spiegelt sich das natürlich dann auch in der Bevölkerung wieder und wird sich auch dann für die Parlamentswahlen auswirken, wo die FPÖ dann wahrscheinlich einen sehr EU-kritischen Wahlkampf führen wird. Also unmittelbar wird Österreich da keine Maßnahmen treffen, also die EU zu verlassen, das wird also sicherlich nicht passieren. Aber es ist ein Thema, das dann die FPÖ für die späteren Wahlen besser nutzen wird können.
Damit meint Gärtner die nächsten Parlamentswahlen, die bei einem Platzen der jetzigen Regierungskoalition schon im nächsten Frühjahr stattfinden könnten. Mit Rückenwind für FPÖ-Parteichef Heinz-Christian Strache, der Kanzler werden will.
Und bei Österreichs Nachbar Italien wird es morgen auch ernst für Matteo Renzi. Es geht um das Verfassungsreferendum, über das dort abgestimmt wird und an dessen Ausgang Renzi sein politisches Schicksal gehängt hat. Wenn es scheitert, dann heißt es, er wird wohl zurücktreten mit unabsehbaren Folgen für das Land und für Europa. Aus Rom, Jan-Christoph Kitzler.
Am letzten Abend in diesem harten Wahlkampf bei den Abschlusskundgebungen haben beide Seiten nochmal alles gegeben. In Turin stimmte Beppe Grillo, der Anführer der Fünf-Sterne-Bewegung, den Blues des Nein an. Und er sprach von der Schönheit des Nein. Mit der konkreten Reform, die zur Abstimmung steht, hatte das nur noch wenig zu tun. Ich wiederhole, dass es ein Zepter des Nein ist. Das Nein ist eine neue Form von reiner Politik. Das Nein ist der höchste Ausdruck. Das Nein musst du in dir suchen, nicht nur auf dem Wahlschein. Das Nein, wenn sie dir einen Karrieresprung oder Geld vorschlagen, das du nicht verdienst. Dieses Nein müssen wir in uns suchen. Tausende Anhänger waren gekommen. Sie wurden auch von Luigi Di Maio angeheizt, der als möglicher Spitzenkandidat der Fünf-Sterne-Bewegung bei den nächsten Wahlen gilt. Das nennt sich nicht Reform, das ist die Angst vor dem italienischen Volk, wenn es zur Wahl geht. Mit dieser Angst machen sie Reformen. Ihre Angst vor euch, wenn ihr zur Wahl geht, vor der Möglichkeit, dass ihr sie nach Hause schicken wollt. Diese Angst regt sie zu diesen Gesetzen an. Wir machen einen Rückschritt. Fast 51 Millionen Italiener müssen morgen über die größte Verfassungsreform der Nachkriegsgeschichte abstimmen. 46 Artikel von 139 sollen umgeschrieben werden. Kern ist die Entmachtung der zweiten Kammer des Senats. Er soll verkleinert werden und nur noch bei wenigen Entscheidungen Mitspracherecht haben. Das soll Reformen erleichtern, das wird künftige Regierungen stärken und Entscheidungen beschleunigen. Wo Kritiker einen Abbau an Demokratie befürchten, sprach Matteo Renzi in Florenz von der Zukunft Italiens. Wir machen nicht weiter mit dem Nein sagen. Es ändert sich doch eh nichts. Das schaffen wir nicht. Ihr seid hier, weil ihr das Schicksal eurer Kinder ändern wollt, weil ihr an Politik glaubt und nicht an die Antipolitik. Matteo Renzis Abschlussveranstaltung mitten in Florenz war ebenfalls gut besucht. Der Premierminister betonte, dass es nicht um seine Person gehe. Von einem möglichen Rücktritt sollte das Nein gewinnen, sprach er nicht mehr. Aber er warnte vor Schwierigkeiten für Italien bei einem Scheitern der Reform. Es ist klar, wenn das Nein gewinnt, ist das Land weniger stark. Die Wirtschaft ist verwundbarer. Wir werden uns mehr anstrengen müssen. Aber das können wir angehen, wenn das passiert. Aber was klar sein muss, das Ja brauchen wir nicht, um die Regierung zu stärken. Wir brauchen das Ja für Italien. Damit geht der Wahlkampf um die Verfassungsreform zu Ende, die das Land gespalten hat. Der Ausgang ist alles andere als sicher. Am morgigen Sonntag sind die Wahllokale zwischen 7 und 23 Uhr geöffnet. Mit einem Ergebnis wird erst am frühen Montagmorgen gerechnet. Und ein Ergebnis wird es geben, denn die Entscheidung gilt als bindend, egal wie viele Italiener sich an diesem Referendum beteiligen.
Karstadt. Um diese große Kaufhauskette in Deutschland stand es ja in den vergangenen Jahren immer mal wieder spitz auf Knopf. Aber Karstadt lebt, es geht seit einiger Zeit schon wieder aufwärts und jetzt quasi passend zur Weihnachtszeit. Da werden das wohl auch die Beschäftigten bald wieder spüren, denn Karstadt könnte bald schon wieder tariflich bezahlen. Das wurde heute aus dem Unternehmen bekannt.
Ja. Bei Karstadt in Dortmund an einem Vorweihnachtssamstag. Es ist nur deshalb nicht brechend voll, weil das Wetter gut ist und viele draußen auf dem Weihnachtsmarkt bei Bratwurst oder Reibekuchen stehen. Die Angestellten haben aber trotzdem alle Hände voll zu tun. Am Mikrofon äußern wollen sie sich nicht, manch einer trägt aber ein glückliches Lächeln im Gesicht. Die Kunden sind da schon auskunftsfreudiger.
Ich finde das toll, wenn es da wieder einen Tarifvertrag gibt und die Mitarbeiter ein bisschen Sicherheit haben. Darum geht es ja letztendlich. Und so, wenn ich im Wirtschaftsteil lese, dann geht es dem Herrn Benko doch relativ gut. Und dann kann man auch was machen.
Karstadt soll überleben. Egal wo. Bei uns in Recklinghausen hat es nicht geklappt, aber zumindest in den Städten drumherum, wie zum Beispiel hier oder in Essen.
Also ich kenne das Thema Karstadt ja, Kollege hat da mal gearbeitet. Also es hat viel zu lange gedauert. Es ging jetzt 3 Jahre. Ich weiß es nicht genau, oder? Deswegen. Also hoffentlich klappt's. Ich würde mich sehr freuen.
Vor gut 3 Jahren hatte das Unternehmen die Tarifbindung verlassen. Nach vielen wirtschaftlich turbulenten Jahren, nach einer abgewendeten Insolvenz, nach dem Einstieg des Investors Nicolas Berggrün. Auch nach dem Tarifausstieg hat die Kette weitere Filialen geschlossen. Der Investor wechselte, aber zuletzt stabilisierte sich die wirtschaftliche Lage des Warenhauskonzerns. Nun heißt es in einer Mitteilung des Unternehmens:
Bestandteile der Einigung sind unter anderem eine langjährige Standort- und Beschäftigungssicherung, Modalitäten für die Zahlung von Weihnachts- und Urlaubsgeld, auch in Verbindung mit einem Karstadt-Warengutschein, sowie Regelungen zukünftigen Entgeltsteigerungen.
Im Klartext: Jede der 78 Filialen in Deutschland bleibt auf jeden Fall für die nächsten 5 Jahre erhalten. Die rund 15.000 Angestellten haben nicht nur eine Arbeitsplatzgarantie, sondern dürfen sogar auf mehr Geld hoffen. In den vergangenen 3 Jahren Fehlanzeige. Dass das Bangen um weitere Filialschließungen zunächst ein Ende hat, dürfte wohl für viele das schönste Weihnachtsgeschenk in diesem Jahr sein. Auch die Gewerkschaft Verdi zeigt sich nach dem 20-stündigen Verhandlungsmarathon am Freitag zufrieden mit der Einigung und der damit verbundenen Perspektive für das Weihnachtsgeschenk. Warenhausunternehmen, das in diesem Jahr immerhin seinen 135. Geburtstag feiert.
Andrea Groß war das. Der Leistungssport in Deutschland soll künftig auf Erfolg ausgerichtet werden. Das klingt zunächst mal merkwürdig, weil man dachte, das war doch schon immer. Aber der Deutsche Olympische Sportbund ist davon offensichtlich nicht überzeugt gewesen. Jedenfalls hat sich die Mitgliederversammlung heute in Magdeburg für eine umfangreiche Spitzensportreform ausgesprochen. Philipp May, was bedeutet das denn jetzt eigentlich konkret?
Naja, zunächst einmal, dass sich der deutsche Spitzensport wohl auf mehr Geld vom Steuerzahler freuen darf. Denn der für Sport zuständige Bundesinnenminister Thomas de Maizière hat ja versprochen, sich ab jetzt für eine deutliche Erhöhung der bisherigen Fördersumme von ca. 167 Millionen Euro jährlich einzusetzen. Aber das heißt natürlich auch, dass sich einiges ändern wird. Bei einigen klassischen Leistungssportstandorten in Deutschland zum Beispiel geht die Angst rum, denn es soll zentralisiert werden. Konkret zum Beispiel die Zahl der Olympiastützpunkte von 19 auf 13 verkleinert werden und besonders wichtig, nur in den Disziplinen, wo in Zukunft die besten Medaillenchancen bestehen, soll voll reingebuttert werden. Und im Umkehrschluss heißt das, da wo kein Erfolg zu erwarten ist, da könnte es bald ziemlich duster werden.
Muss man also sagen, es könnte bald eine Zweiklassengesellschaft geben im deutschen Spitzensport?
Ja, das ist die große Sorge, die viele haben, die heute auch von einigen auf der Mitgliederversammlung zum Ausdruck gebracht worden ist. Auch wenn alle an der Reform Beteiligten sich bemühen, zu betonen, dass es so schlimm nicht kommen wird und dass keine Sportart zurückgelassen wird. Aber es steht zumindest erst einmal so im Konzept. Und Sport und BMI müssen sich natürlich schon fragen lassen, was das da für ein Signal ist. Zum Beispiel an die vielen Läufer in Deutschland, die sich einem weltweiten harten Konkurrenzkampf ausgesetzt sehen, der in weiten Teilen, wie von der ARD-Doping-Redaktion aufgedeckt, schlicht unfair ist. Also kann in Zeiten wie diesen das Motto sein, Geld für Medaillen. Aber diese Diskussion, die wollte man gar nicht führen im deutschen Sport.
In den vergangenen Wochen hat es ja viel Kritik der Sportverbände gegeben, auch am DOSB und dessen Präsidenten. War davon gar nichts zu spüren heute?
Ja, die war fast wie weggeblasen. Ein Phänomen, das wir im Sport immer wieder beobachtet haben in den letzten Jahren, dass der Sportsoziologe Karl-Heinrich Bette auch mal als Hufschranzenkultur im deutschen Sport beschrieben hat. Das Gegrummel im Vorfeld über den Präsidenten, das war nämlich gewaltig. Und Alfons Hörmann hat mit seinem Vorgehen bei der Reform und allerlei merkwürdigen Aussagen im Vorfeld, die zumindest immer an der Grenze zur Lüge gewesen waren, auch einigen Anlass dazu gegeben. Doch den Mut, das öffentlich zu benennen, hatte dann, als es entscheidend wurde, doch niemand. Im Gegenteil, am Ende gab es nur viel Schulterklopfer mit dem Hinweis, jetzt blicken wir nach vorne.
Der Kollege Philipp May über den neuen Kurs beim Deutschen Olympischen Sportbund. Und jetzt kommen wir zum wettbewerblichen Sport. 13. Spieltag in der Fußball-Bundesliga. Die Bayern sind seit gestern zumindest vorerst wieder Tabellenführer. Durch den 3-1-Sieg in Mainz. Heute mussten die Verfolger ran, zum Beispiel die Dortmunder. Jan-Henrik Raffler aus unserer Sportredaktion. Wie haben die sich denn geschlagen?
Ja, richtig gut haben sie sich geschlagen. Dortmund hat sich mit 4-1 gegen Mönchengladbach den Frust von der Seele geschossen. Nach der überraschenden Niederlage gegen Frankfurt letzte Woche. Und BVB-Trainer Thomas Tuchel, der freut sich vor allem darüber, wie seine Mannschaft heute gewonnen hat.
Dass es so rund war, also dass es nie wackelig war, dass wir sehr aktiv und sehr kompakt verteidigt haben. Wir haben heute so viele Aktionen beigeführt gegen den Ball, wo wir gedoppelt haben, getrippelt haben. Das war einfach jeder immer auf dem Sprung und nie die Kompaktheit verloren. Deshalb finde ich, dass heute eine sehr runde Leistung war.
Also in Dortmund haben sich wieder alle lieb. Jetzt kracht es dafür dann aber vielleicht in Leverkusen. Die kommen nämlich zu Hause nur zu einem 1-1 gegen Freiburg. Und besonders bitter, kurz vor Schluss, haben sie auch noch einen Elfmeter verschossen. Köln kommt mit 0-4 in Hoffenheim unter die Räder. Dabei hatte der FC selbst genug Chancen, 3-4 Tore zu machen. Das sagt auch Kölns Torwart Thomas Kessler.
Gerade in der ersten Halbzeit hatten wir eine Anzahl an Möglichkeiten, die wir leider nicht genutzt haben. Eigentlich schade. Aber ja, so ist es dann halt, wenn du die Dinger vorne nicht machst. Ich glaube, irgendwie mit 5 Torchancen schießen die Hoffenheimer mal 4 Tore und dann erlebt man mal so einen gebrauchten Tag wie heute.
Ja, Riesenjubel in Bremen. Der SV Werder holt 3 ganz wichtige Punkte mit einem 2-1 gegen den direkten Konkurrenten Ingolstadt. Außerdem hat sich Wolfsburg heute noch tiefer in die Krise gespielt, verliert 2-3 gegen Berlin.
Was für Auswirkungen haben denn diese Ergebnisse jetzt für die Tabelle?
Ja, es bleibt zunächst mal auf jeden Fall richtig spannend, denn Dortmund springt durch den Sieg auf Rang 5, hat wieder Sichtkontakt auf die Spitze. Köln ist jetzt auf 7, rutscht also durch die Niederlage ein bisschen raus aus den Europa-League-Plätzen. Leverkusen dümpelt weiter im Niemandsland der Tabelle rum. Und für Gladbach wird die Lage immer bedrohlicher. 13. Platz, nur noch 5 Punkte vor den Abstiegsrennen. Bremen atmet auf, im Abstiegskampf springt auf 14. Und ja, die Liga bleibt also durchaus weiter spannend.
Ja, das kann man in der Tat sagen. Die Frage nach dem Tabellenführer, die klärt sich erst heute Abend. Seit knapp einer halben Stunde läuft ja noch das Abendspiel Schalke gegen Leipzig. Aktuell steht es da 1-0. Was muss man da sagen? Echtes Spitzenspiel, oder?
Ja, kann man so sagen. Schalke hat 12 Pflichtspiele nicht verloren, hat also einen richtigen Lauf. Ja, und die Leipziger, die haben noch überhaupt kein Spiel verloren. Die wären heute schon bei einem Unentschieden wie der Tabellenführer. Das wird ein hochinteressantes Spiel.
Ja, das also heute zur Bundesliga. Die Informationen dazu hier live im Studio vom Kollegen Jan-Henrik Raffler. Und das war für heute auch das Echo des Tages hier auf WDR 5 und NDR Info. Für Ihr Interesse bedankt sich am Mikrofon Holger Beckmann.
NDR Info. Wissen, was die Welt bewegt.